Egal, was wir durchmachen, ist der Herr dabei. Egal, unter welchem Druck wir stehen, ist der Herr dabei. Das ist eine Frage, die sehr, sehr oft aufkommt. Herr, warum? Warum nicht meine Gebete erhören? Warum nicht das machen oder das mir geben, was ich meine, dass ich brauche? Warum dieser Stress? Warum diesen Druck? Warum diesen Schmerz? Warum lässt du dies zu? Warum lässt du das zu? Das sind häufige Fragen, die wir haben. Amen. Ich denke, wir haben heute durch diese prophetische Aussage eine Antwort dazu. Er ist dabei, uns vorzubereiten für eine Ewigkeit. Irgendwann mal kommt es, dass er sagt, dass er jemanden braucht, wo er sagen kann, hier, verwalte du 10 Städte. Hier, ich übergebe dir Verantwortung für diesen Teil meines Reiches. Hier gebe ich dir Verantwortung über diese tausende Millionen von Menschen. Verwalte sie gut. Und diese Vorbereitungszeit, die wir hier auf Erden haben, ist eine ziemlich kurze Zeit. Und auch wenn wir nicht verstehen, wozu, dürfen wir wissen, weil es geht ja über unser Intellekt hinaus, wir dürfen wissen aus seinem Wort, dass er uns vorbereitet auf eine andere Zeitalter. Liebe Leute, das sage ich euch, vielleicht ist das eine Überraschung, aber du bist ein ewiges Wesen. Du hast keine Vergangenheit. Es wird nie aus mit dir sein. Wir haben eine Ewigkeit mit dem Herrn vor uns und das ist okay für mich. Wenn er mich vorbereiten will und wenn er mich ein bisschen unter Druck setzen muss dazu, dass ich zu mir nicht sterbe, dann ist das eigentlich okay. Und es soll für uns. Aber wir wollen jetzt weitergehen in unserem Prozess, sagen wir so. Das Wochenende heißt, die Herrlichkeit Gottes sehen, der Glaube der Berge versetzt. Also das heißt, wir wollen in unserem Glauben wachsen, auf dass wir Berge versetzen können, so wie wir sollen. Wir wollen mehr und mehr in seine Herrlichkeit wachsen. Und ich sage das bewusst so. Ralf hat mir beigebracht gestern oder nochmal betont, das, was wir gelesen haben. Jesus hat gesagt in Johannes 17, ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, Vater. Wer ist das ihnen? Das sind wir. Also Jesus hat uns die Herrlichkeit gegeben, die er vom Vater empfangen hat. Das heißt, wir wollen wachsen in diese Herrlichkeit. Wir haben einen Reich in uns und vielleicht macht das ein bisschen anschaulicher, diesen Beispiel benutze ich gerne. Du gehst in die Bäckerei, du weißt es vielleicht, dass die Tochter der Bäcker krank ist und du kommst herein und du sagst, du, ich habe gehört, deine Tochter ist krank, kann ich für sie beten? Die nehmen es normalerweise ganz dankbar an, wenn wir das anbieten. Du betest dann für die Tochter und so weiter und so fort, jede ist berührt. Und dann sagst du, und übrigens brauche ich 2 Semmeln und 2 Brezen. Und dann zahlst du und du gehst raus. Das ist ein ganz, ganz alltäglicher Wechsel. Aber was ist anders dabei? Was ist anders in diesem Bild? Du bist hineingekommen als Botschafter an Christi Stadt. Du hast nicht nur dein Semmel gekauft, das macht ja jeder, sondern du hast ihnen irgendetwas gegeben vom Reich Gottes, von der Herrlichkeit Gottes, von diesem Hauch des Andersseins, die wir in uns tragen, ob wir wollen oder nicht, weil wir sind nicht von dieser Welt, wir sind noch in dieser Welt, aber wir sind nicht von dieser Welt. Ich möchte gerne, dass wir miteinander Jesaja 61 aufschlagen. Das haben wir gerade gesungen. Der Geist des Herrn ist auf mir. Er hat mich gesalbt. Ich lese ab Vers 1. Der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen. Zu verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn und ein Tag der Vergeltung unseres Gottes, zu trösten alle Trauernden, zu schaffen den Trauernden zu Zion, dass ihnen Schmuck statt Asche, Freudenöl statt Trauerkleid, Lobgesang statt eines betrübten Geistes gegeben werden, dass sie genannt werden Bäume der Gerechtigkeit, Pflanzung des Herrn, ihn zu preisen. Ich möchte noch dazu die parallele Stelle in Lukas 4 lesen. Ich lese Lukas 4 ab Vers 16. Und er kam nach Nazareth, wo er aufgewachsen war, und ging nach seiner Gewohnheit am Schabbat in die Synagoge und stand auf und wollte lesen. Das spricht von Jesus natürlich. Da wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht. Und als er das Buch auftat, fand er die Stelle, wo geschrieben steht, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, zu verkündigen das Evangelium den Armen. Er hat mich gesandt, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen, und die Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Und als er das Buch zutat, gab er es dem Diener und setzte sich. Und alle Augen in der Synagoge sahen auf ihn. Und er fing an, zu ihnen zu reden. Heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. Das macht es ganz, ganz offensichtlich und klar, dass Jesus die Erfüllung des Wortes in Jesaja 61 ist. Es geht um ihn, es geht um keinen anderen. Und wozu wurde Jesus gesandt, haben wir gestern mehrmals gehört. Damit die Welt erkenne, dass du, Vater, mich gesandt hast. In Johannes 5, 36, das möchte ich auch noch dazu lesen. Ich aber, sagt Jesus, ein größeres Zeugnis als das des Johannes. Denn die Werke, die mir der Vater gegeben hat, damit ich sie vollende, eben diese Werke, die ich tue, bezeugen von mir, dass mich der Vater gesandt hat. Ich möchte mal dieses klarstellen, diese Reihenfolge, weil es hat ja mit uns zu tun. Denn Jesus sagte, genauso wie mein Vater mich gesandt hat, sende ich euch. So wie mein Vater mich gesandt hat, sende ich euch. Er sagte, Vater, die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Und wenn du in Johannes 17 noch einmal liest, dann wirst du ziemlich am Anfang sagen, Vater, verherrliche jetzt du, ich habe dich verherrlicht, indem ich das getan habe, was du mir gesagt hast. Also alles, was Jesus tat, er tat die Werke seines Vaters, er tat alles, was er ihm gesagt hatte, er erfüllte diese Worte der Prophetie und bezeugte damit, dass sein Vater ihm gesandt hat. Er bezeugte, dass das Gottes Sache ist, dass es Gottes Reich ist. Und so, wenn wir das lesen, wozu Jesus gesandt wurde, sehen wir die Werke des Vaters, die bezeugen, dass Gottes Reich eingetreten ist. Ich denke, es ist dann für uns wert, diese Werke auch etwas näher zu betrachten. Amen. Wir wollen wissen, wozu wir gesandt sind. Was ist von uns erwartet, die wir tun sollen? Nun, bis zur Vollendung der Sühnetod Jesu und seiner Auferstehung war das Gnadenjahr des Herrn dran. Amen. Da hörte er auf in der Synagoge in Nazareth. Das war das Ende, das lese ich noch einmal. Ja, ich denke, der Geist des Herrn ist auf mir. Das lesen wir ganz hier. Weil er mich gesalbt hat, zu verkündigen das Evangelium den Armen. Er hat mich gesandt, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und die Blinden, dass sie sehen sollen, und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Und da hörte er auf. Denn das war das Gnadenjahr, der hat eingeladen, komm, komm zu mir, all die ihr mühselig und beladen seid, und ich gebe euch Ruhe. Nehmt mein Joch auf euch und lernet von mir, denn meine Last ist leicht, meine Bürde ist leicht. Das war seine Einladung für die Menschheit. Aber nun hat er den Sieg errungen über unseren Feind, der Teufels, Sünde, Teufel und Tod, hat er ein für alle Mal besiegt. Amen. Es ist vollbracht, es ist vorbei. Unser Feind ist besiegt. Halleluja. Amen. Jetzt wandeln wir mit ihm in einen Siegeszug, nicht nur den Gnadenjahr des Herrn, sondern einen Tag der Vergeltung unseres Gottes. Halleluja. Also, was ist die Botschaft? Was sind die Werke? Lass uns die mal betrachten. Erstens, wir sind gesalbt, nicht nur gesandt, sondern auch gesalbt. Und das ist ein großer, wichtiger Unterschied. Du kannst rausgehen und was vor dich hin plappern, aber wenn du nicht dazu gesalbt bist und gesandt bist von einer Autorität, der über dich ist, dann bist du kein Botschafter, dann bist du ein Alleingänger. Ein Botschafter ist offiziell eingesetzt von seinem Land, anerkannt von der Haupt seines Landes, ob es König ist, Präsident ist oder was weiß ich. Und er hat die Autorität seines Landes hinter sich. Das ist ein Botschafter, gesandt und gesalbt. Und so sind wir in Jesus Christus. Ich nehme an, ich gehe davon aus, vielleicht ist das eine Wagnis, ich denke nicht, aber ich gehe davon aus, dass wir alle wiedergeboren sind. Ist jemand hier, der Jesus noch nicht kennt als persönlicher Herr und Heiland? Wenn das so ist, hast du heute die Gelegenheit, dein Herz zu öffnen für ihn und ihn aufzunehmen als dein Herr und Heiland. Ist alles drin und er ist offen für dich. Deswegen hat er dich hierher gebracht, ganz bestimmt. Okay, wir sind gesalbt und gesandt, um was zu tun. Und ich kombiniere ein bisschen Lukas und Jesaja 61, die Elenden gute Botschaft zu bringen. In Lukas heißt es, das Evangelium den Armen zu verkündigen. Wenn du die Bergpredigt anschaust, dann ist es die Armen im Geiste, denen das Reich Gottes gehört. Das sind nicht nur die Armen, die physisch arm sind oder bedürftig sind, sondern das sind die, die arm im Geist sind. Und jeder, der Jesus nicht kennt, ist arm im Geiste. Amen. Die Reichtum des Königreiches fehlen ihm noch. Das Verlangen ist da. Irgendwas ist da, wo man weiß, da fehlt mir was, aber man weiß nicht genau, was das ist. Und für solche Menschen soll man dieses Evangelium des Reiches Gottes verkündigen. Dann heißt es, die zerbrochenen Herzen zu verbinden. Was für eine liebevolle Aussage. Was für eine liebevolle Botschaft, dass Gott seinen Sohn schickt in die Welt, um die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu heilen. Den Gefangenen die Freiheit zu proklamieren. Das sind die Gefangenen, die geistlich gefangen sind, die unter dämonische Belastungen leben, die nicht freikommen von den Süchten oder was weiß ich. Das sind Bindungen, die einem gefangen halten. Es können auch Gedankengebäude sein. Es können alle diese Dinge sein, die uns nicht erlauben, uns den nächsten Schritt zu machen Richtung Gott, Richtung Heilung, Richtung Befreiung. Er sagte, unsere Botschaft ist, unsere Salbung ist, solchen Menschen zu sagen, sei frei. Also, hast du den Glauben oder die Berufung, für Leute zu beten, die vielleicht dämonisch belastet sind? Hast du irgendwie eine Salbung zu sagen, in Jesu Namen spreche ich dir frei? Hast du es? Ja, Amen. Ist das eine Zweifel gewesen bei dir? Habe ich die Kraft? Habe ich die Autorität? Wenn es mal eine Frage gewesen ist, dann dürfte es jetzt keine Frage mehr sein. Von nun an soll das keine Frage mehr sein. Eher soll die Frage sein, Herr, hilf mir darin zu wachsen. Okay, das ist gültig. Wenn du nicht geübt bist, was machst du, wenn du mal mit einem Dämon konfrontiert bist zum ersten Mal? Erstens, erschreckst du dich ganz gescheit wahrscheinlich, rennst weg wahrscheinlich, knallst die Tür zu hinter dir und sagst, oh Gott, hilf mir. Höchstwahrscheinlich, okay, du bist ja auch nur ein Mensch. Mir ging es nicht anders. Unsere erste Konfrontation mit so einem Dämon war, als wir fuhren so 130 Kilometer in der Stunde die Autobahn runter und plötzlich fing an, einen solchen Dämon zu manifestieren und ich war so erschrocken, 2 Jahre lang wollte ich nicht mehr damit zu tun haben. So lange dauerte es, bis ich mich gefangen habe. Es ist komisch, es ist was Ungewöhnliches, es ist nicht so eine Alltagserfahrung. Ich hätte viel schneller wieder zurückkommen können und meine Autorität einnehmen können, aber so war es. Es kann sein, dass es auch für dich ein bisschen erschreckend ist beim ersten Mal, aber wenn du aufstehst und sagst, nee, Moment mal, warum soll ich erschrecken? Ich wusste das alles nicht damals. Aber ich kann es euch sagen, dass ihr keine Angst haben sollt, dass ihr aufstehen sollt und sagen, nein, mit mir nicht. In Jesu Namen, raus mit dir. Du bist frei, Satan, weg mit dir. Hier hast du keine Macht mehr in Jesu Namen. In Lukas heißt es, die Gefangenen die Freiheit, in Lukas heißt es, dass die Blinden sehen sollen. Ich denke, das ist physisch wie auch geistlich gemeint. Die physische Blindheit soll geheilt werden, die geistliche Blindheit soll geheilt werden, damit sie sehen können. Und die Gebundenheit, in Lukas heißt es die Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen. Nun, frei und ledig ist eine sehr interessante Wortwahl und ich finde es ganz toll auf Deutsch. Weil frei ist eine Sache, ich bin frei, das heißt der Käfig ist offen, Tür ist offen, ledig heißt, ich bin eine verantwortungsvolle Individuum und meine Entscheidung gilt. Ich habe Entscheidungsfreiheit und ich habe die Integrität, einen Menschenwert, wo meine Entscheidung auch respektiert ist. Ich bin eine erwachsene, vollmündige Mensch, kann meine Entscheidungen treffen, trage aber auch dafür die volle Verantwortung. Das ist ledig. Das ist frei und ledig. Versteht ihr das? Das ist eine sehr große Verantwortung mit einer sehr großen Freiheit. Und so ist es normalerweise. Wenn Gott dir in eine Freiheit hineinbringt, dann gibt er dir auch die Verantwortung, mit dieser Freiheit umzugehen. Und er ist so vertrauensvoll, dass er uns das auch zutraut. Stell dir vor, wem traust du wirkliche Freiheit zu? Meine Eltern haben immer ein bisschen ein Problem, die Kinder loszulassen, so langsam Schritt für Schritt, bis sie so alleine gehen können. Die machen dann ihre Fehler, aber wir lieben sie dennoch, egal wie schlimm die Fehler sind. Wir können nichts anderes als unsere Kinder lieben. Amen. Und so ist es mit unserem Vater im Himmel. Aber manchmal tragen wir die Verantwortung für unsere Entscheidungen, die vielleicht nicht so angenehm sind. Halleluja. Aber das ist unsere Botschaft. Leute, du bist kein Sklave mehr. Du bist kein Sklave mehr. Du bist frei. Käfig ist offen, die Tür ist offen. In deine Gefängnis die du sehr oft selber gebaut hast. Du bist frei und du kannst jetzt Entscheidungen treffen und deine Entscheidungen werden von Gott respektiert. Das ist sehr stark. Und dann ein gnädiges Jahr des Herrn. Über das Ganze gießt Gott Gnade über Gnade aus. Der hat seine Gnade so überreichlich ausgegossen, he lavished it upon us, heißt es auf Englisch. Das ist ein Gießen, das so viel mehr ist, als was wir empfangen können, dass es uns total umgibt. Wir können nicht aus der Gnade raus. Es ist so üppig, es ist so voll, dass wir gar nicht raus können. Wir leben in der Gnade Gottes, ob wir uns danach fühlen oder nicht, weil er seine Gnade so reichlich hat ausgegossen. Das ist eine wunderbare Sache. Wir proklamieren dieses gnädiges Jahr des Herrn. Es gibt Gnade von Gott für dich. Gnade, um eine Entscheidung zu treffen. Gnade, um zu ihm zu kommen. Gnade, um anderen diese gute Botschaft zu predigen. Gnade für deine Fehler. Gnade für deine Sünde. Gnade, um zu vergeben. Gnade, um alle Bitterkeit einfach wegzulassen, wegzujagen, Ärgernis wegzulassen. Sachen, die du trägst, einfach niederzulassen, weil du sie nicht brauchst, weil die Gnade so groß und so üppig ist. Für dich und auch für die Menschen um dich herum. Wenn du über eine Situation Gottes Gnade sprechen kannst, bist du frei. Wenn du denen Gnade zusprechen kannst, der dir weh tut, dann bist du frei. Solange du dich ärgern musst, bist du gebunden. Das ist ein Gefängnis, die du selber baust. Aber du musst nicht drin bleiben. Du darfst jederzeit, augenblicklich, aus diesem Gefängnis heraus, indem du Gnade schenkst. Die Gnade, die du bekommst. Du hast so viel. Du hast so viel. Und diese Gnade bringt Heilung. Diese Gnade bringt diese Freiheit. Diese Gnade bringt Freiheit von dieser Blindheit. Und ist das nicht das, was uns immer wieder gefangen hält? Eine Blindheit, wo wir meinen, wir vergelten müssen. Aber wir predigen nicht nur diese Gnadenjahr des Herrn, sondern auch den Tag der Vergeltung unseres Gottes. Gott sagt, überlass mir die Vergeltung. Überlass das mir. Das ist eine Sache, der zu schwer ist für einen menschlichen Wesen. Also überlass das mir. Und wenn wir das tun, dann befinden wir uns in einem Freiraum des Glaubens, wo wir die Herrlichkeit Gottes sehen können. Die Herrlichkeit Gottes, denk jetzt drüber nach, was wir gestern gelesen haben, wo Lazarus von dem Toten auferweckt ist. Habe ich dir nicht gesagt, dass wenn du glaubst, dass du meine Herrlichkeit sehen würdest? Der rief ihm raus aus dem Grab und wir müssten die Tücher jetzt von ihm abnehmen. Wir müssten ihn anfassen und ihn freisetzen. Wir müssten was machen. Und ich denke, das gehört zu Gottes Herrlichkeit, dass wir Hand anlegen und mitarbeiten in seinem Wunder, in seinem Wirken, sein übernatürliches Wirken. Das ist seine Herrlichkeit, die er uns gegeben hat. Jesus hat uns die Herrlichkeit gegeben, die er vom Vater bekommen hat. Die Herrlichkeit, diesem Vorrecht, mit ihm zu arbeiten auf diese übernatürliche Ebene. Was für ein tolles Vorrecht. Wer hat so ein Vorrecht sonst? Nur Gottes Volk. Wie viele Leute wandeln in diesem Vorrecht? Ein Bruchteil von Gottes Volk. Ich will diesen Bruchteil sein. Ich will dabei sein. Ich will in seine Herrlichkeit sehen. Er verlangt danach. Vater, ich will, dass sie mit mir sind, dass sie meine Herrlichkeit sehen. Er will Leute haben, die das überhaupt wahrnehmen können, die es überhaupt schätzen können. Ich will dabei sein. Ich möchte so eine innige Beziehung mit Jesus haben können, dass wir miteinander darüber lächeln können, was jetzt gerade geschehen ist. Ich möchte diese Wunder wahrnehmen. Ich möchte es nicht einfach an mir vorbeigehen lassen. Halleluja. Dann haben wir noch eine Aufgabe. Wir sollen trösten alle Trauernden. Ich denke, das fängt an mit seinem Volk, dem jüdischen Volk. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht der Herr. Aber es hört nicht mit seinem Volk auf. Es hat mit allen Trauernden zu tun. Leute um uns herum, auch unsere Geschwister im Herrn. Wie viele von uns, die wir uns Christen nennen, trauern, leben in Trauer. Es tut uns leid, dass wir das Leben verpasst haben, dass wir das verloren haben oder dass das in Beziehungen, sieht man das immer und immer wieder. Einfach eine Trauer darüber, dass keine Freiheit da ist oder dass es kaputt gegangen ist oder was weiß ich. Man trauert über einen Verlust. Das ist ja, was Trauer ist. Entweder durch den Tod, du verlierst jemanden, einen Geliebten, da trauerst du. Amen. Auch über das, was hätte sein können und heute nicht ist, da trauerst du. Wir sollen die Trauernden trösten. Es gibt Hoffnung. Es gibt Glaube, es gibt Liebe, es gibt Hoffnung. Es gibt mehr als das, was du meinst, dass es gibt. Halleluja. Und was sollen wir mit diesen Trauernden machen? Ganz spezifisch, wir sollen die Trauernden zu Zion schaffen. Zu Zion, das hat auch zwei Bedeutungen. Zion ist ein anderer Name für die Stadt Jerusalem. Das ist ein physischer Ort. Und da sollen das jüdische Volk ganz besonders, soll nach Jerusalem gebracht werden. Was wir übrigens in unseren Tagen sehen. Halleluja, preis dem Herrn. Aber Zion ist auch ein Begriff, der bedeutet die Gegenwart des Herrn. Und so haben wir uns zu Zion gebracht heute. Wir sind in Zion, wir sind in seine Gegenwart gekommen. Wir sind jetzt in seine Gegenwart. Amen. Das ist ein heiliger Ort, wo wir jetzt sind. Und wenn dein Herz offen dafür ist, dann spürst du das. Und du wirst es auch mehr spüren jetzt, während des Tages und morgen noch. Und wozu sollen wir nach Zion kommen? Dass ihnen Schmuck statt Asche gegeben wird? Auf Englisch heißt dieses Wort Schmuck a crown of beauty, eine Krone der Schönheit. Also wir sollen anziehen diese Krone der Schönheit. Es geht darum, unser Gewand zu wechseln. Wir gehen in der Umkleidekabine Gottes. Das ist eine ganz konkrete Wechsel. Alte Kleider weg, neue Kleider an. Amen. Schmuck statt Asche, Freudenöl statt Trauerkleid, Lobgesang, und auf Englisch heißt das a garment of praise, ein Gewand des Lobpreises. Lobgesang ist, wie ich sehr, sehr, sehr oft in der deutschen Bibel sehe, und auch in deutschen Liedern, es wird nicht personifiziert, sondern es wird so allgemeinert. Das ist ein Wort, Lobgesang. Allgemein. Aber a garment of praise, ein Lobpreisgewand, hat für mich eine andere Bedeutung. Hat es für dich auch eine andere Bedeutung? Ein Lobpreisgewand kann ich anziehen oder ausziehen. Lobgesang ist für mich generell der Lobgesang. Aber es wird für mich sehr persönlich, wenn es heißt, ein Lobpreisgewand. Und das ist, was hier gemeint ist. Das ist eine echte Lobpreisgewand statt ein betrübtes Geist. Das heißt, a spirit of despair, heißt es auf Englisch. Das ist ein Geist der totalen Entmutigung. Despair, das heißt, keine Hoffnung mehr. Das ist nicht nur leicht betrübt, sondern despair. Wenn du desperate bist, dann bist du total verzweifelt. Das ist ein Geist der totalen Verzweiflung. Also statt dieser Geist, der kann auch langsam anfangen. Ich bin nur ein bisschen verzweifelt. Kann man ein bisschen verzweifelt sein? Entweder man ist oder man ist nicht. Entweder man ist verzweifelt oder vertraut man, oder? Also, das ist schon mal klargestellt. Man kann nicht ein bisschen verzweifelt sein. Und dieser betrübte Geist ist einfach diese Verzweiflung. Na, ich habe nur eine leichte Verzweiflung, ob das stimmt. Das geht eigentlich nicht. Es ist schwarz und weiß, es ist keine Grauzone. Entweder man glaubt oder man glaubt nicht, man verzweifelt oder man verzweifelt nicht. Es ist gut, dass das klar ist, weil wir rechtfertigen uns sehr, sehr oft und es ist sehr einfach für uns. Wir finden immer einen Weg, uns zu rechtfertigen. Aber lass uns mal klare Linien ziehen. Macht das Leben so viel einfacher. Und was bewirkt dieser Wechsel? Wir kommen in die Umkleidekabine Gottes mit Asche und mit Trauerkleid und mit einem betrübten Geist. Da kommen wir hinein. Wer ist mal in die Hallenbad gegangen? Du weißt, es gibt eine Zone, wo du mit deinen Straßenschuhe reinkommst und dann auf der anderen Seite ist die Barfußzone. Da kann keine Straßenkleider mehr. Amen? So ist das. Wir kommen mit unserer Straßenschuhe, wir kommen mit unserer Asche, wir kommen mit unserem Trauerkleid, wir kommen mit unserem betrübten Geist und kommen auf der anderen Seite raus mit einer Krone der Schönheit, mit Freudenöl, also Sonnencreme, alles eingeschmiert, ganz, ganz toll vorbereitet, Freudenöl, wir sind happy, glitschig. Öl, Freudenöl, irgendwie. Und mit einem Gewand des Lobpreises. Auf unseren Lippen ist hoher Lobpreis, Dankeslieder, Freudengesang. Mei, oh mei, was für eine tolle Wechsel. Ja, Herr, ich will rein und raus. Und da will ich bleiben. Also du hast keine 3-Stunden-Ticket, sondern du hast ein Ewigkeitsticket. Preis dem Herrn. Das ist wunderbar. Und warum? Was werden sie dann genannt? Was sind wir, wenn wir durch diese Umkleidekabine durch sind? Dann sind wir Bäume der Gerechtigkeit. Pflanzung des Herrn. Die werden erkennen, Vater, dass du mich gesandt hast und dass du ihnen liebst, wie du mich liebst. Die Welt wird erkennen, dass wir anders sind. Und zwar so anders, dass sie erkennen werden, dass Gott dahinter ist. Was wird der Atheist sagen? Was wird der Humanist sagen? Schau mal, das ist ein Baum der Gerechtigkeit. Das ist eine Pflanzung des Herrn. Schau dir den mal an. Dieser Baum der Gerechtigkeit. Du, das ist eine Pflanzung des Herrn. Das ist so übernatürlich, das hat überhaupt keine Erklärung. Ich kann das nicht erklären. Es muss Gott sein. So toll. Unsere Arbeit ist dann für uns getan. Jetzt brauchen wir nur die Leute zu heilen, zu befreien, die Blinden, dass sie sehen, die Tauben, dass sie hören, die Toten, dass sie auferwecken und so weiter und so fort. Dann können wir nur die Alltagsarbeit endlich mal machen, wozu wir berufen sind. Ein bisschen auf Wasser gehen, ein bisschen Wasser in Wein verwandeln und damit hat sich die Sache. Halleluja. Möchte jemand für mein Wasser beten? Eigentlich hätte ich das selber gemacht, aber ich soll nicht trinken, während ich predige. Ich möchte in Gottes Geist reden und keinen anderen Geist. Das Evangelium. Oh, kann es so viel Spaß machen, im Reich Gottes zu predigen und Halleluja. Dieses Reich tragen wir in uns mit. Es soll so natürlich sein. Ich fordere euch heraus heute. Legt eure Lasten nieder. Würdet ihr das wirklich einmal tun? Würdest du das einfach mal tun? Mir ist es wurscht, ob es dir möglich ist oder nicht. Denn mit Gott ist nichts unmöglich. Amen. Wenn ich das sage, dann sage ich es nicht leichtfertig oder so, oder ich möchte das nicht als eine Beleidigung sagen. Aber ich sage dir, sag mir nie, ich kann das nicht. Wenn du hier nach vorne kommst und du Gebet willst und ich sage, hast du jemanden nicht vergeben oder hast du noch Unvergebung? Sag, oh, den kann ich nicht vergeben. Sag mir das bitte nicht. Wenn du das sagen willst, dann komm nicht erstmal nach vorne. Weil wenn du das nicht machst, was willst du empfangen? Wenn du nicht vergeben kannst, wird dir dein Vater im Himmel vergeben? Laut seinem Wort kann er das nicht, obwohl er es vielleicht wollte. Weil er hat Gesetze und er kann sich selber nicht verleugnen. Er hat dir Gnade gegeben, musst du es weitergeben. Du hast keine andere Wahl. Es sei denn, du gerne in deinem Gefängnis einfach weitersitzen willst. Das kannst du auch. Du kannst genauso gebunden nach Hause gehen, wie du gekommen bist. Aber du kannst auch völlig frei nach Hause gehen und deine ganzen Lasten einfach da liegen lassen. Seht ihr, wie ernst diese Sache ist? Erkennt ihr, was für eine Autorität ihr habt, was für eine Möglichkeit Gott uns anbietet? Es ist ein Prozess. Wenn du jetzt diese Schritte machst, du nimmst diese Herrlichkeit Gottes an für dich und erkennst, hey, das ist wirklich meins. Du lässt deine Selbstwertprobleme liegen. Das ist auch eine Last. Wenn du dich weniger einschätzt, wie Gott dich einschätzt, dann lebst du in einer Lüge. Verstehst du? Du bist nicht minderwertig. Keineswegs. Verstehst du nicht, wer du bist? Jesus hat dich auserwählt. Aus den Milliarden von Menschen, die ihn nicht kennen, hat er dich auserwählt. Und nicht nur, wir haben die Zeit nicht, durch Epheser 1 zu gehen. Aber wenn wir das täten, würdest du erkennen, dass er dich kannte, bevor er diese Welt geschaffen hat. Bevor er diese Welt geschaffen hat, hat er alle deine Tage aufgeschrieben in sein Buch. Er hatte einen Plan für dich. Er hat sich gefreut auf deine Ankunft hier auf diese Erde, in diese Generation, in der du geboren bist. Er hat einen Plan für dich ausgearbeitet, der zu dir passt. Er hat dir nicht Sachen auferlegt, die du nicht schaffen kannst. Er gibt dir alle Autorität, alle Fähigkeiten, alle Gaben, alles, was du brauchst, alle Gnade, auf dass du das erfüllst, wozu er dich berufen hat. Du musst anerkennen, wie besonders du bist, auf dass es dir wert ist, diese Kleinkram wirklich fallen zu lassen. Vergiss es. Wenn du dich das nächste Mal ärgerst, dann freu dich drauf, dass du so anders bist, dass du nicht reagieren musst, wie diese Welt reagiert. Du darfst reagieren als Kind Gottes. Du darfst ihm die andere Backe zeigen. Du darfst ihm sofort augenblicklich vergeben. Du darfst ihm anlächeln und sagen, du, ich vergebe dir. Ich halte das nicht gegen dich, was du jetzt gerade getan hast, sondern ich bete für dich, dass du aus diesem Ärger herauskommst, dass du frei wirst. Ich spreche dir die Freiheit in Jesu Namen. Stell dir vor, was das für eine Reaktion bringt. Wir sind anders. Wir sind in dieser Welt, aber wir sind nicht von dieser Welt. Und wir werden nie mehr von dieser Welt sein. Dieser betrübte Geist ist so common, alltäglich. Wir kämpfen alle damit, denke ich. Aber es ist nicht von Gott. Es ist eine Sache, die wir ausziehen und wir ziehen an Lobgesang. Derek Prince hat eine hat erzählt, der kämpfte, obwohl er ein Diener Gottes war, er lehrte, er diente anderen, der war mächtig auch in Befreiung und Heilung und so weiter. Doch kämpfte er viele Jahre lang mit Depressionen. Und eines Tages hat ihm Gott dieses Vers wirklich lebendig gemacht. Sieh an, den Lobpreisgewand statt einem betrübten Geist. Und augenblicklich wurde er von diesen Depressionen frei und er konnte dann seinen Weg weitergehen in Freiheit. Das ist einfach ein Beispiel. Und ich sage das dazu, dass ich sage, wir sind ja alle gleich. Wir sind alle Menschen und kämpfen mit unseren Lasten und so. Keine ist besser als der andere. Es sind nicht die, die besonders auserwählt sind und die, die weniger auserwählt sind. Nee, wir haben vielleicht verschiedene Gaben, aber die Auswählung, wie kostbar wir sind in Gottes Augen, das ist gleich für alle. Wenn du die Einzige oder der Einzige in der Welt gewesen wärst, hätte Jesus dennoch für dich gestorben. Wäre er dennoch für dich gestorben. So kostbar ist jeden Einzelnen, ist jeder Einzelne von uns in seinen Augen. Ich möchte gerne die prophetische Aussage in Jesaja 61 auch lesen. Die nächsten Versen, und die haben ganz offensichtlich mit den Juden zu tun. Die haben ganz offensichtlich mit unseren Tagen zu tun. Hör sie mal an, ich lese ab Vers 4. Sie werden die alten Trümmer wieder aufbauen und was vorzeiten zerstört worden ist, wieder aufrichten. Sie werden die verwüsteten Städte erneuern, die von Geschlecht zu Geschlecht zerstört gelegen haben. Fremde werden hintreten und eure Herde weiden und Ausländer werden eure Ackerleute und Weingärtner sein. Ihr aber sollt Priester des Herrn heißen und man wird euch Diener unseres Gottes nennen. Ihr werdet der Völker Güte essen und euch ihre Herrlichkeit rühmen. Dafür, dass mein Volk doppelte Schmach trug und Schande ihr Teil war, sollen sie doppelte Anteil besitzen in ihrem Lande. Und ewige Freude haben. Denn ich bin der Herr, der das Recht liebt und Raub und Unrecht hasst. Ich will ihnen den Lohn in Treue geben und einen ewigen Bund mit ihnen schließen. Und man soll ihr Geschlecht kennen unter den Heiden und ihre Nachkommen unter den Völkern, dass wer sie sehen wird, erkennen soll, dass sie ein Geschlecht sind, gesegnet vom Herrn. Und ich möchte sagen, nicht nur hat das mit dem zu tun, dass die Juden jetzt wieder in ihren Land gesammelt werden vom Herrn. Ich denke, das hat auch sehr spezifisch mit der messianischen Leib Christi. Die Juden, die ihr Messias gefunden haben und angenommen haben. Vor 15, 20 Jahren ich kenne Leute, die dann damals wieder geboren wurden als Juden und die dachten, sie wären die Einzigen. Heute in Israel alleine gibt es über 250 messianische Gemeinden. Und die zählen jetzt in den 50.000 oder so. In Amerika sind es noch viel mehr. Wir leben in einer Zeit, wo Gottes Volk, Gottes auserwähltes Volk, die Juden, zum Glauben kommen. In hohen Zahlen. Und auch die, die noch nicht zum Glauben gekommen sind, die werden gesammelt in ihrem Land. Und Gott wird sie dort besuchen, preist dem Herrn. Und dann in den letzten zwei Versen ist eine Reaktion, und das schließt mich als nicht-jüdischer Christ wieder ein. Ich freue mich im Herrn und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott, denn er hat mir die Kleider des Heils angezogen. Und mich mit dem Mantel der Gerechtigkeit gekleidet, wie einen Bräutigam mit priesterlichem Kopfschmuck geziert und wie eine Braut, die in ihrem Geschmeide prangt. Denn gleich wie Gewächs aus der Erde wächst und Same im Garten aufgeht, so lässt der Herr Gerechtigkeit aufgehen und Ruhm vor allen Heidenvölkern. Das, was Gott tut, meine lieben Geschwister, kostbare Volk Gottes, Auserwählte des Herrn. Es ist eine Sache, der aus Gott herauskommt. Wie eine Same wächst, so wächst Gottes Werk in unseren Tagen. Wir haben so ein Vorrecht, in dieser Generation zu leben und so eine Möglichkeit, in seinen Reich einzutreten und mit ihm zu arbeiten. Oh, lasst uns diese Möglichkeit nicht verpassen. Herr, in Jesu Namen, ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass wir das alles auffangen, empfangen und umsetzen. Hilf uns, Herr, dass wir diese Botschaft des Reiches auch weitertragen können in diese Welt, in der Art und Weise, wie du es meinst. Schenk uns deine Salbung dazu. Du hast uns gesalbt, du hast uns gesandt. Herr, hilf uns, das wahrzunehmen und die Stellen zu erkennen, wo wir wirksam sein. Salbt, du hast uns gesandt. Herr, hilf uns, das wahrzunehmen und die Stellen zu erkennen, wo wir wirksam sein sollen und können. Vater, ich danke dir für diese meine Geschwister und für all das, was du noch in ihnen und durch ihnen machen willst in dieser Generation. In Jesu Namen. Amen.